Als eine antisexuelle Bewegung und Flucht aus der Wirklichkeit in die Wahrheit beschreibt der Philosoph Matthias Gronemeyer seine Disziplin und hat jetzt nachgeholt, was die Kollegen offenbar versäumt haben. Vögeln, eine Philosophie vom Sex heißt sein Buch. Und damit ist Matthias Gronemeyer heute unser Gast und uns aus einem Studio in Stuttgart zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Grönemeyer. Entschuldigung.
Ja, hallo nach Berlin.
Als Laienphilosophin habe ich erstmal ein bisschen gestutzt bei Ihrem Satz, den ich da am Anfang zitiert habe. Die Philosophie als antisexuelle Bewegung, da fielen mir gleich so antike Texte zum Eros ein oder Georges Bataille, Michel Foucault. Was fehlt Ihnen da bei den Kollegen?
Also bei den Antiken ist es ja wirklich so, und da sprechen Sie ja wahrscheinlich das Symposium von Platon an, das ist ja quasi die Gründungscharta der Philosophie und die läuft ja darauf hinaus, dass das Denken, also das Nicht-Körperliche, das eigentlich Erotische sei und die ganze körperliche Liebe wird da doch denunziert. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Philosophiegeschichte durch. Auch Michel Foucault, den Sie gerade erwähnt haben, hat ja doch eher eine Diskursanalyse geschrieben, also darüber geschrieben, wie wir über Sexualität reden und sich weniger mit der Sache selbst beschäftigt. Und der dritte, den Sie erwähnt haben, Georges Bataille, in der Tat, der ist die Sache schon sehr direkt angegangen, ist doch aber eher eine Randfigur, wenn man sich den philosophischen Betrieb anschaut.
Sie gehen ja auch recht direkt, wie Sie sagen, an die Sache ran. Sie haben Ihr Buch ja auch spielerisch Vögeln genannt, nicht etwa eine philosophische Abhandlung über Sexualität oder so. Und Sie beschreiben auch viel deftige Szenen und es ist Ihnen wichtig, dass man da nicht, das schreiben Sie eben auch am Anfang, dass man da nicht so mit spitzen Fingern an dieses Thema rangeht. Warum? Was ist der philosophische Mehrwert dabei?
Es ist ja vor allen Dingen der Versuch, mal aus dieser sehr eng geführten wissenschaftlichen Sprache herauszukommen. Also das ist sicherlich auch ein Grund, warum sich zumindest die akademische Philosophie so wahnsinnig schwer tut mit dem Thema, weil sie sich quasi so ein Begriffskorsett selber angelegt hat, was also alles Körperliche, alles Riechende, alles Schmeckende, vielleicht auch alles Eklige und Vulgäre irgendwie außen vor hält und versucht, irgendwie die Vernunft in ihrer Reinheit zu fassen. Und für mich war dann eben klar, wenn ich jetzt das Thema angehe, dann kann ich das eben nicht so machen, sondern dann muss ich auch sprachlich quasi die Tore aufmachen und zeigen, was da vielleicht auch möglich ist.
Aber dieses angemessene Sprechen über Sexualität und Geschlechtlichkeit ist ja tatsächlich nicht so einfach. Also gerade in der Literatur, wir haben ja hier eine Literatursendung, da ist das auch oft Thema, dass es das selten gibt, wirklich gelungene literarische Beschreibungen von Sexualität. Was glauben Sie, woran das liegt, dass das Sprechen darüber so problematisch ist?
Ja, unser Sprechen, vor allen Dingen die Sprache, ist ja ein Allgemeines, also sie muss ja was Allgemeines sein, sonst könnten wir uns nicht verständigen und schon gar nicht in größeren Gruppen verständigen. Unser Sex, unser Vögeln ist aber natürlich erstmal etwas Intimes. Ja, und da haben wir quasi schon so die erste Friktion, auf der einen Seite etwas sehr Öffentliches, die Sprache, und auf der anderen Seite etwas sehr Intimes, sodass da der Übergang ja schwierig wird.
Sie haben sich für Ihre quasi so eine Art Leitmotiv für Ihr Buch ausgesucht, die Erzählung von Abraham. Da sagen Sie, das ist auch ein Mittel, um quasi an den Anfang auch der Philosophie zurückzukehren. Warum sind Sie gerade auf diese Geschichte gekommen?
Ach, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau. Also ich habe mich über die letzten Jahre immer sehr für eben diese Geschlechterverhältnisse interessiert und auch für aktuelle Fragen wie Reproduktionsmedizin. Und habe dann mal geguckt, gibt es da eigentlich irgendwie so eine Art von Urgeschichte zu dem Thema? Wo ist das in unseren großen Erzählungen das erste Mal thematisiert worden? Und so bin ich auf diesen Abraham gekommen und habe dann... Also wenn man das liest, da im Alten Testament, das ist eigentlich völlig konfuse und auch sehr unverständliche Geschichte. Und da habe ich mich dann eben erstmal sehr lange dran abgearbeitet, um herauszufinden, was ist da eigentlich passiert und wie hängt unser Denken und auch die Entwicklung der Philosophie oder der Vernunft eben mit unserer Geschlechtlichkeit zusammen.
Haben Sie denn auch mal überlegt, darüber einen Roman zu schreiben, wie Ihr Kollege Peter Sloterdijk, der ja gerade einen erotischen Briefroman veröffentlicht hat?
Es hat in der Tat ähnlich angefangen. Also es war mir eben schnell klar, dass sich dieser klassische akademische Zugriff auf dieses Thema verbietet oder der einfach nicht funktioniert. Und ich habe mich dann im Zuge meiner Verständnisbemühungen um diese Abraham-Geschichte einfach auf die Straße begeben, habe die quasi nochmal neu erzählt, habe einen neuen Abraham on the road gesetzt quasi und ein bisschen, ja, vielleicht anekdotisch dazu. Ich habe zu der Zeit immer eine CD von Bob Dylan gehört, Highway 61, und in diesem Song, also der beginnt mit dieser Abraham-Szene, ja, also das fängt an, God said to Abraham, kill me a son, und dann debattieren die das und so weiter, und am Ende fragt dann Abraham, where you want this killing done? Und Gott sagt dann, out on Highway 61. Und dann habe ich geguckt, ja, vielleicht ist das ja irgendwie ein Stichwort und jetzt guckst du mal nach einem Highway 61. Und dann bin ich hier in Deutschland in der Tat die Bundesstraße 61 rauf oder runter gefahren. Und da ist quasi so der poetische Teil dieses Buches entstanden, der ja wirklich erzählend ist. Ja, Prosa ist, Poesie ist.
Dass Sie da so ganz unterschiedliche Referenzsysteme bedenken, das ist ja schon eher ungewöhnlich, oder? Sie sind ja auch nicht nur Philosoph an der PH Ludwigsburg, Sie haben auch einen Roman veröffentlicht, Sie haben eine Performance-Philosophie-Initiative gegründet, Theater des Denkens. Wie kommt denn sowas innerhalb der philosophischen Zunft an, wenn man, das ist ja da eher nicht so üblich, so genreübergreifend zu denken und zu arbeiten, oder?
Das ist in der Tat völlig unüblich. Also es gibt, inzwischen gibt es schon eine Reihe von Bewegungen, die versuchen, die Grenzen aufzubrechen und mehr mit ästhetischen Mitteln zu arbeiten. Das sind aber meistens entweder studentische Initiativen oder da engagieren sich Leute, die also nicht auf eine akademische Karriere aus sind. Also das wird nach wie vor sehr stark getrennt und also ich glaube auch, so zeitnah wird sich daran nicht sehr viel ändern. Also der Betrieb ist da schon sehr, wie soll ich sagen, reformresistent.
Jetzt sind ja auch Zeichnungen in dem Band, die wollen wir nicht unterschlagen. Die sind von Thomas Putze. Sind die zeitgleich entstanden? Haben Sie mit dem zusammengearbeitet oder kam das erst nachher dazu?
Also Thomas Putze und ich, wir kennen uns schon sehr lange, sind auch gut befreundet. Und als ich das Manuskript fertig hatte, kam eben diese Idee, was kann man in einem Buch eigentlich noch machen, außer Text abzudrucken? Klar, man kann irgendwie was mit Bildern, mit Zeichnungen machen. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, so, was hältst du davon? Und er hat das Manuskript gelesen und fand das toll. Und dann sind ihm dazu die Zeichnungen eingefallen. Und ja, so haben wir jetzt also wirklich in jeglicher Hinsicht ein ganz ungewöhnliches Philosophiebuch.
Ungewöhnlich ist ja auch, dass Sie es auch selbst gestaltet und herausgegeben haben, denn es ist auch eigenwillig gesetzt, also da sind oft Freiflächen auf den Seiten und Sie haben es auch selbst herausgegeben, aber das war auch Ihr Wunsch.
Ja, also ich habe mir natürlich also eine Zeit lang überlegt, naja gut, jetzt muss man da einen Verlag versuchen, wer könnte das sein, und bin dann aber schnell zu dem Schluss gekommen, also das passt ja nirgendwo so richtig rein. Also das passt in keinen Wissenschaftsverlag rein, also wo ich mein letztes Buch, die Trampelpfade des Denkens, veröffentlicht hatte. Dafür ist es dann doch zu poetisch, zu anders auch, methodisch zu anders. Mit den Zeichnungen, das passt irgendwie nicht rein. In einen großen Publikumsverlag passt es vielleicht auch nicht rein. Dazu ist es zu wenig populär, vielleicht auch auf eine Art, wenn man sich jetzt vielleicht mal die Bücher von Richard David Precht daneben anguckt, die da auch immer so eine Art von Ratgebercharakter haben. Und ich habe mich dann nicht wirklich um Verlag bemüht. Und dann hat eine Freundin von mir, Christina Schmidt, die auch die Gestaltung des Buches gemacht hat, mich auf die Idee gebracht, das doch einfach selber zu machen. Und so ist es dann dazu gekommen.
Und jetzt kann man es bei Ihnen bestellen, aber auch ganz normal im Buchhandel. Matthias Gronemeyer, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das Buch, über das wir sprachen, ist unter dem Titel Vögeln, eine Philosophie vom Sex erschienen. Und wie gesagt, man kann es beim Autor und im Buchhandel bestellen. Und weitere Informationen finden Sie auch bei uns im Internet dazu unter www.deutschlandradiokultur.de.